Und die Männer sprachen zu ihr, unsere Seele soll an eurer Stadt sterben, wenn ihr diese unsere Sache nicht verratet. Und es soll geschehen, wenn Jehova uns das Land gibt, so werden wir Güte und Treue an dir erweisen. Da ließ sie sie an einem Seile durch das Fenster hinunter, denn ihr Haus war in der Stadtmauer und sie wohnte in der Stadtmauer. Und sie sprach zu ihnen, geht in das Gebirge, damit die Nachjagenden euch nicht treffen, und verberget euch selbst 3 Tage, bis die Nachjagenden zurückgekehrt sind, und danach geht eures Weges. Und die Männer sprachen zu ihr, wir werden dieses deines Eides ledig sein, denn du uns hast schwören lassen. Siehe, wenn wir in das Land kommen, so sollst du diese Schnur von Karmesinfaden in das Fenster binden, durch welches du uns heruntergelassen hast, und sollst dein Vater und deine Mutter und deine Brüder und das ganze Haus deines Vaters zu dir ins Haus versammeln. Und es soll geschehen, wer irgend aus der Tür deines Hauses auf die Straße gehen wird, dessen Blut sei auf seinem Haupte, und wir werden unseres Eides ledig sein. Jeder Arme, der bei dir im Hause sein wird, dessen Blut sei auf unserem Haupte, wenn Hand an ihn gelegt wird. Und wenn du diese unsere Sache verrätst, so werden wir deines Eides ledig sein, den du uns hast schwören lassen. Und sie sprach, nach euren Worten, also sei es. Und sie entließ sie, und sie gingen weg. Und sie band die Karmesinschnur ins Fenster. Und sie gingen weg und kamen in das Gebirge und blieben daselbst 3 Tage, bis die Nachjagenden zurückgekehrt waren. Und die Nachjagenden suchten sie auf dem ganzen Wege und fanden sie nicht. Und die beiden Männer kehrten zurück und stiegen von dem Gebirge herab. Und sie gingen hinüber und kamen zu Josua, dem Sohn Nuns. Und sie erzählten ihm alles, was ihnen begegnet war. Und sie sprachen zu Josua, Jehova hat das ganze Land in unsere Hand gegeben, und auch sind alle Bewohner des Landes vor uns verzagt.
Wir sind in dem verlesenen Abschnitt mitten in einer Geschichte. Ich darf hier noch einmal ganz kurz anknüpfen. Josua sendet, weil er es richtig hält, 2 Kundschafter aus, um das vor ihm liegende Land zu erforschen. Wir hatten auch über die Situation der Kundschafter gesprochen und gerade vorigen Sonntag einiges gehört. Wie auch diese 12 Kundschafter, die Mose aussandte, absolut nicht nach dem Willen Gottes ausgesandt wurden. Es ist notwendig, dass wir das ganze Wort in der Gesamtheit erkennen. Würden wir uns nur auf diese eine Schriftstelle verlassen oder würden wir sie lesen, dann möchte daraus klingen, weil Gott sagt, sende Kundschafter aus, dass es nach dem Willen Gottes gewesen sei. Aber wenn wir dann die andere Stelle in 5. Mose lesen, wird ganz offenbar und klar, wie Mose klagt über das, was geschehen war, und zwar dass er diesen Vorschlag der Aussendung jener Kundschafter für richtig, für recht empfand. Und wir wissen, was dabei herauskam. Eine furchtbare Niederlage für Israel. Und Josua mag sich nun in diesen ersten Handlungen, nach denen Mose nicht mehr war, sich entsonnen haben, wie es damals Mose getan hat. Und er sendet aus. Und wir hatten auch gesagt, wenn wir ganz klar mit Jesus gehen, dann kommt es letztlich nicht auf unsere Fehler an, die wir machen. Und der Herr ist dann treu, er kann dann seine Treue an uns erweisen. Sicherlich hätte Gott die Dinge mit den 12 ausgesandten Kundschaftern anders verlaufen lassen können, wenn sich Israel bewährt hätte, wenn sie treu gewesen wären, hätte Gott sicherlich die Dinge anders verlaufen lassen können. Nun, hier hat nun Josua solches nachgemacht Und er sendet nicht mehr 12, wie das geschehen ist. Er steckt ein wenig zurück und sendet nur noch 2 aus. Denn die 2 können nicht so viel üble Nachrichten mitbringen als jene damalige Zahl, die da so allerlei Unglaubensdinge mitbrachten aus dem feindlichen Land. Und hier haben wir nun die Situation der Unterhaltung in dem Hause Rahab. Wir hatten die Einzelheiten in der letzten Bibelstunde hier bereits besprochen, sodass ich nicht noch einmal darauf zurückkommen muss. Sie sind noch im Hause und sind nun noch in der Verhandlung, wie die Sache werden soll. Aber nach wie vor sind diese 2 Kundschafter aus Israel in einer äußerst prekären Lage gegenüber dem Feind. Zwar hatte der Feind sie nicht erkannt. Sie waren abgezogen aufgrund der Worte Rahabs. Aber immer noch war die gefahrvolle Situation. Sie waren eingeschlossen. Wir lesen, als die Reiter hinaus waren, wurden sofort die Tore wieder verschlossen. Das heißt also, sie waren gefangen in der ganzen Situation. Der Herr möchte uns Klarheit schenken, dass wir die Dinge, die Gott nicht von uns haben will, uns in Gefangenschaft bringen. So gibt es mancherlei Dinge, die uns gefangen nehmen wollen. Und es ist notwendig, dass wir erkennen, welche Mittel Gott uns gegeben hat, um uns aus dieser Gefangenschaft des Leibes herauszubringen. Die äußerste und die übelste Gefangenschaft, mit der der Feind uns im Zustand des Fleisches, des Leibes bindet, ist wohl die Sünde. Und der Herr Jesus hat uns eine klare Wegweisung gegeben, wie wir herauskommen aus der Bindung der Sünde in die Freiheit des Christus. Wir sehen einfach, wie diese Dinge hier vorgeschattet sind, geistlich bezogen auf unsere Zeit, auf unsere heutige Zeit. Und die Männer reden nun und verhandeln eine Position, eine Situation aus. Und sie machen dieser Rahab einen Vorschlag und sagen, wenn sie, diese Rahab, die Kundschafter nicht verrät, dann wollen sie Treue an ihr erweisen, wenn sie kommen. Fest stand, dass die Rahab diese Stellung einnahm aufgrund ihres Glaubens. Wir haben das in Hebräer das letzte Mal gelesen. Da wird von dieser Rahab geredet und da wird der Glaube damit verbunden. Sie handelte im Glauben und im Glauben nahm sie die Kundschaft auf. Im Glauben widerstand sie der Gepflogenheit ihrer eigenen Landsleute. Das ist die Position der Gläubigen in heutiger Zeit, dass wir nicht mittun, wie die Menschen um uns handeln, reden und sich verhalten, dass Gott uns längst nicht erlaubt hat, Dinge zu tun, die auch in ihrer Wesenheit nicht gerade absonderlich als Sünde anzureden sind. Wir dürfen noch längst nicht das tun, was die Welt tun darf. Einfach deshalb, weil sie nicht unter dem richtenden Wort Gottes gefunden ist, infolge der Macht des Blutes Jesu. Diese 2 Kundschafter verhandeln weiter. Sie sagen ihr, wir lassen dich am Leben, wenn wir kommen. Und es kommt hier zu einem Schwur. Man schwört sich. Wir sehen sofort, dass die Basis des Neuen Testaments sich nicht mehr auf dem Schwur bewegt. Übrigens, meine Brüder, und vor allen Dingen, meine Brüder und so weiter, schwöret nicht. Weder bei dem, was im Himmel noch auf der Erde ist. Und der Herr muss auch klagen, dass in Israel allenthalben noch geschworen wurde bei dem Thron Gottes, beim Tempel und das ging hin und her. Wir sehen einfach, dass der Schwur im Alten Testament gegenständig war, was wir heute nicht mehr haben. Wovon auch der Apostel sagt, eure Rede sei ja. Nein, da wird die Verdoppelung angewandt. Eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Der Herr will nicht, dass wir zweimal hintereinander ja sagen, sondern urtextlich heißt das, dass unser Ja ein Ja sein soll und unser Nein ein Nein. Wenn wir Nein zur Sünde gesagt haben, dass wir uns nicht mehr von bösen Buben locken lassen sollen. Und wenn wir Ja zu Christus gesagt haben, dann sollen wir den Dingen der Welt gestorben sein bis ins Letzte. Keine Rückkehr mehr in das Element der Sünde, aus der Christus uns herausgerettet hat, aufgrund seiner Leiden. Es ist ganz klar, wenn wir noch mit den Dingen der Welt mittun, haben wir Teil an der Seite derer, die heute Christus noch für sich kreuzigen. Jawohl, in der Handlung ihrer Tätigkeit und der Unterwerfung unter den Bann der Sünde wird Christus gekreuzigt von jedem, der nicht klar in der Jesus-Nachfolge geht, der nicht zur Ehre Gottes gefunden wird, nicht von uns Menschen, sondern von Gott. In diesem gewaltigen Handel werden nun allerhand Worte geredet. Sie sagen sogar, wenn wir unser Wort brechen, dann soll dein Blut auf unseren Kopf kommen. Das waren schon Garantien, die ja ausgesprochen wurden, ich möchte schon sagen. Interessant ist, dass hier das Geredete gehalten wurde. Und zwar von beiden Seiten. Das ist ganz anders, wie es heute in der Politik üblich ist. Da werden viele Worte gemacht und dann fühlt man sich noch überfordert, wenn man das Versprochene auch noch halten soll. Nun, unsere Rede soll in unserem Ja ein Ja sein und unser Nein ein Nein. Wie wird der Herr auch unsere Rede, die Rede unseres Mundes, beurteilen? Wir können, und Gott erlaubt es uns nicht, dass wir einmal so und einmal so sagen. Denn wenn wir in Christus sind, dann hat Christus uns ganz durchdrungen. Und in dem Augenblick, wo unser Ja auch ein Nein sein kann, wandeln wir außerhalb der Bezüge Gottes. Wir sind nicht wahrhaftig. Und das ist der Punkt, weshalb heute auch die Gläubigen, die echten Gläubigen, die Wiedergeborenen, kein Zeugnis mehr sind, weil unser Ja nicht ein absolut letztliches Ja ist und die Welt sieht es. Wir sind darin unglaubwürdig geworden, weil wir mitgetan haben mit den Dingen dieser Welt. Das ist die Mitteilung Alten und Neuen Testaments für die Erretteten, für die Herausgerufenen, nämlich die Absonderung von der Welt. Dass wir ihrer nicht teilhaftig werden, auch nicht ihrer Gerichte. Der Jesus hat uns berufen zu herrlichen Dingen. Es ist klar, dass wir uns dieser wunderbaren Berufungen Gottes, weil wir noch im Fleische sind, nicht recht bewusst sein können. Denn unsere Sinne, deren wir an der Stückzahl 5 besitzen, reichen längst nicht aus, auch nur ein wenig von dem aufzunehmen, was uns an Herrlichkeit durch Christus geworden ist und bleibend sein wird, weil bei ihm das Ja ist, sagt Gottes Wort in Korinther, nicht wahr? In ihm ist das Ja, da gibt es keine Veränderung, dass Christus sein geredetes Wort noch einmal umstellen könnte in ein Nein. Oh, der durch sein Blut erkauft hat, sind total, absolut errettet für Zeit und Ewigkeit und dessen sollen wir uns würdig erweisen, bis ins Kleinste, auch der Welt gegenüber, damit sie Vorbilder sehen, wie es um solche bestellt ist, die in Christo sind. Ansonsten verführen wir diese Menschen, wenn wir sagen, wir haben Jesus im Herzen und gehen noch mit den Dingen dieser Welt, haben die Welt lieb, von denen der Apostel sagt, habt nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. Der Jesus möchte uns die Dinge ins Herz hineinschlagen, dass sie schier nicht mehr herauszureißen sind, auch nicht durch einen listigen Feind, der es mit 1000 Dingen versucht, uns in das Element der Sünde, der Zeitlichkeit zurückzureißen. Diese zwei Männer hier, diese beiden Israeliten, die konnten ja nicht anders. Den hätte man die besten Dinge vor Augen halten können, und zwar in dieser Stadt, die wären auf nichts ansprechbar gewesen. Warum? Weil sie sich im Bewusstsein ihrer außerordentlichen Gefahr in diese Stadt Jericho begeben hatten. Und das ist der Punkt. Wir sind uns nicht bis ins Letzte bewusst, in welch einer gefahrvollen Situation wir dem Feinde täglich gegenüberstehen. Ich bin davon überzeugt, wenn wir einmal in des Himmels Herrlichkeit sein werden, dass wir überrascht sind, dass wir tief einatmen. Im Griechischen das Wort oi. Da wird erst einmal alles durch. Dem Herrn sei Dank, dass wir hier dem Feind nicht zum Opfer gefallen sind. Niemand wird sich von denen, die bei Christo heute sind, zurückwünschen. Auch nicht einen Tag. Ich glaube nicht. Sie sind bei ihm und sie sind zwar noch nicht in der Herrlichkeit, die hier als Kinder des Lichts abscheiden, aber sie sind im Vorzimmer der Herrlichkeit und erleben dort etwas, was wir noch nicht gehört haben. Paulus sagt dort, dass sie Worte hören, die wegen des kostbaren, wunderbaren Gehaltes der Mensch nicht sagen darf. Es sind Worte Jesu, die dort die Heiligen bereits erfahren, hören, vernehmen. Diese beiden Kundschafter waren in einem Zustand, dass sie keine Gemeinschaft hätten sich erlauben können mit den Dingen der Freuden Jerichos. Warum? Weil sie jeden Augenblick gewärtig sein mussten, sie wurden geschnappt von der Eskorte des Königs, von der wir in der letzten Stunde gehört haben. Er wusste ja nicht, wann sie zurückkommen. Er wusste auch nicht, ob sie alle hinaus. Er wusste auch nicht, ob ein Fußvolk schon unterwegs war, um sie abzuholen. Und deshalb stellten sie sich ganz auf ihre persönliche Situation, auf ihren leiblichen Tod ein. Und das sollten wir auch. Wenn wir uns ganz auf unseren leiblichen Tod einstellen, das heißt nicht, dass wir einen Strick nehmen sollen, sondern dass wir in der Gegenwart nahe unseres leiblichen Todes vor der Ewigkeit stehen, werden so manche Entscheidungen unseres Lebens anders aussehen. Das ist ganz klar. Wir entscheiden in falscher Art, weil wir unsere Entscheidungen ausrichten, als ob wir ewiglich hier auf dieser Erde verharren bleiben könnten. Dem aber nicht so ist. Und dann, nachdem sie übereingekommen sind, nachdem sie ihre Treuegelöbnisse gegenseitig ausgetauscht haben, da kommt diese Rahab zur Handlung, und zwar hat sie ein Seil, ein dünnes Seil, und sie ließ, Vers 15, an einer Stelle durch das Fenster des Hauses, das an der Stadtmauer war, lässt sie kurz um die beiden Kundschafter hinunter. Zunächst war denen eine Last vom Herzen. Sie waren jetzt nicht mehr in der Stadt. Sie waren nicht mehr drin, sie waren jetzt draußen. Aber draußen war die Gefahr auch. Die war keineswegs weg. Sie hatten nur jetzt Freiheitsluft. Vor ihnen lag die Freiheit. Aber sie waren keineswegs beängstigt. Wir sollten davon lernen, dass auch die Kinder Gottes an den einzelnen Situationen des Lebens sich nicht ängstigen lassen sollten. Wenn die durchgedreht hätten, wäre großer Krampf dabei herausgekommen. Ist klar. Sie behielten die Ruhe. Gerade in den prekären Situationen sollten wir lernen, in Christo zu sein und stille zu werden. Auch über die Geschehnisse, die an uns herangetragen werden. Sie waren ganz stille. Im Gegenteil, die haben ganz ruhig weiter verhandelt. Wir haben eine ähnliche Position im Neuen Testament. Da schlagen wir ganz kurz den 2. Korinther Kapitel 11 auf. 2. Korinther Kapitel 11. Da wird im letzten Vers etwas gesagt über den Heidenapostel Paulus. Und da sagt er, und ich wurde durch ein Fenster in einem Korbe an der Mauer hinabgelassen und entrann seinen Händen. Der Unterschied war lediglich der eine, dass er hier in einem primitiven Fahrstuhl in einem Korb runtergelassen wurde. Wahrscheinlich waren es die großen Körbe. Die waren oben offen, hatten einen übergezogenen Henkel, geflocht durch Flechtwerk. Diese Körbe nahm man und ging in die Weinberge in der Erntezeit und trug den Wein herein. Wahrscheinlich war es solch ein Korb, der konnte weiter nicht umkippen. Und da hinein stellte man Paulus und entließ ihn aus der Stadtmauer. Das war, glaube ich, Damaskus, von dem er dort redet. Paulus hat eine ähnliche Situation erfahren. Er war in einer Stadt, die wider ihn war. Und auch er nimmt durch ein Fenster Zuflucht. Wir haben vorgeschattet so manche Bilder. Einmal bei Daniel. Auch er hatte ein Fenster nach oben offen, um in diese echte Verbindung mit Gott zu treten. Des Tages, so und so viel Mal, betete er zu seinem Herrn. Da ist die Frage an uns, wie Gott uns sehen mag, hinsichtlich der Treue im Gebet. Wie oft sieht der Herr dich auf deinen Knien liegend um die Dinge, ja nicht nur deine Nöte, deine persönlichen Nöte, sondern die du tragen kannst als Angelegenheit und Probleme der Gemeinde Jesu allenthalben. Ob du dich beugst unter der Untreue des Volkes Gottes heutiger Tage. Weitere Fenster haben wir dann auch bei Noah, der auch nach oben ein Fenster offen hatte. Ansonsten war die Arche geschlossen. Er öffnete da ein Fenster und entließ da einen Raben, eine Taube. Er ließ solche Gefiederte hinaus, um zu sehen, wie weit die Flut schon zurückgegangen war. Die Flut war das Zeichen des Gerichts. Und wir wissen, dass wir in einer umgekehrten Situation stehen als damals Noah, der damals am Abschluss des Gerichtes stand und vor unserer Zeit liegt, das angekündigte, durch den Mund der Propheten angekündigte Zorngericht Gottes, bei dem es heute darum gilt, noch Menschen herauszuretten durch unser Zeugnis. Nun sprach sie noch zu ihm, während sie schon heruntergelassen waren, geht ins Gebirge, damit die Nachjagenden euch nicht finden, nicht treffen. Und dort im Gebirge könnt ihr euch gut verstecken, zwischen den Steinklüften. Da finden sie euch ganz gewiss nicht. Und zwar sollten sie sich verstecken vor den Nachjagenden 3 Tage. Und dann könnt ihr eures Weges gehen. Sie gibt noch die besten Ratschläge und weiß ja um die Gepflogenheiten dieser Stadt, dieses Stadtlandes, dieses Stadtkönigs, der dort zu Jerusalem, zu Jericho war. Und sie gibt ihm all das mit, was sie brauchen, wie sie sich verhalten sollen. Und interessant ist, dass diese Begegnung eine Treue hat aufkommen lassen durch den Glauben. Und sie tun das, sie sehen das auch für richtig an. Sie haben keinen Zweifel hegen lassen über das, was da geredet worden ist. Und dann reden die Männer in Vers 17 wieder, dass sie des Eides ledig sein sollen, den sie hat schwören lassen, wenn irgendetwas anders geht. Und sie erinnern sie an den Eid und sagen hier, diese Schnur des Karmesinfadens, den sollst du in dein Fenster binden. Und zwar, wenn wir ins Land kommen, wenn wir in dieses Land treten, dann sollt ihr diesen Faden ins Fenster binden. Das war das Zeichen. Wenn ihr dieses Zeichen im Fenster habt, dann wird euch nichts geschehen, ähnlich so, wie wir das in Ägypten hatten, als dieses Zeichen an den beiden Seitenpfosten und der Oberschwelle, als sie diese Dinge mit Blut streichen mussten, als ein Zeichen dafür, dass der Würgeengel keine Macht an ihnen hatte. Und sie sagten noch, wenn wir ins Land kommen, soll sie diese Schnur von Karmesin ins Fenster binden. Das war das Zeichen der Rettung für diese beiden. Dieses Rettungszeichen sollte an ihrem Fenster gefunden werden. Unser Rettungszeichen der Gemeinde Jesu, der Einzelnen, ist das Blut Jesu. Das soll uns ausweisen. Und gerade durchs Fenster, das ist die Stelle, wo wir Verbindung aufnehmen können mit dem, was sich da draußen befindet. An diesem Fenster soll unser Zeugnis gefunden werden. Und es wird ihr noch einmal gesagt, sie soll ihren Vater, ihre Mutter und ihre Brüder und das ganze Haus der Verwandten sollen sie dort, wenn sie dann kommen, in ihr Haus mit diesen Karmesinfaden am Fenster versammeln. Und sie sagen noch, sie warnen dann noch einmal, wenn jemand von diesen Leuten in dieser Zeit auf die Straße geht, dann sind sie ihres Eides entledigt. Denn sie haben ihnen nur erlaubt, Schutz zu gewähren in dem Hause, an dem das Zeichen der Rettung gefunden wurde. Es ist schon interessant, diese Begebenheit hier. Und wenn sie die Sache verrät, so werden sie ihres Eides ledig sein. Sie konnte das gar nicht verraten, denn das hätte ihr ja den sicheren Tod eingebracht, wenn Israel gekommen wäre. Es ging bei ihr nur noch um Rettung. Und da konnte sie nichts sagen. Sonst wäre sie ja nicht gerettet worden. Und dann sagt sie, nach euren Worten, also sei es. Und sie entließ sie und sie gingen weg. Sie sagt, nach euren Worten, aber sie tut gar nicht nach diesen Worten. Ist uns das aufgefallen? Und sie band die Karmesinschnur ins Fenster. Die zwei Kundschafter hatten gesagt, wenn wir ins Land kommen, sollten sie die Schnur ins Fenster binden. Die binden sie aber sofort rein. Das heißt, sie erwartete, die Soldaten Israels, die für sie Rettung waren, sofort. Nicht erst irgendwann. Sie wusste ganz genau, dass sie gesagt hatte, 3 Tage noch heraus ins Gebirge, damit man euch nicht findet. Aber sie konnte es nicht erwarten, bis Josua kam. Sie band sie sofort herein. Nicht, dass sie etwa gerade in der Stadt gewesen wäre zum Einkauf und an ihrer Stelle wäre der Schlachtruf gekommen und sie hätte nicht mehr umkehren können, wäre sie umgekommen mit den übrigen. Jawohl, der Herr will auch uns als Kinder Gottes nicht mit der Welt richten. Wir haben auch im Neuen Testament solche Bezüge. Ganz kurz, ich glaube in 1. Korinther 5, ja. 1. Korinther 5, das ist glaube ich noch genau, Moment. Jawohl, 1. Korinther 11, in 1. Korinther 5 ist es etwas undeutlicher. Aber in 1. Korinther 11 ist es deutlicher. Vers 32. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, auf dass wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Gott will nicht, dass wir mit der Welt verurteilt werden. Deshalb ist auch das Zorngericht Gottes, das ausgesprochen ist über die Gottlosen, wenn der Herr kommen wird, um in seinem Zorne zu richten, alles das, was unversöhnt ist, solches nicht in Verbindung mit der Gemeinde geschehen lassen. Solche irrige, gottwidrige, schriftwidrige Auffassungen kursieren zuweilen in den Kreisen der Gläubigen, sie lassen sich zurückführen auf Mangel an Erkennen seines Wortes. Der Jesus hat ganz deutlich im Neuen Testament an etlichen Stellen geredet. Wer an ihn glaubt, kommt nicht in das Gericht. Und es gibt nun Gläubige, die meinen, sie müssten doch unbedingt noch mal hineinkommen. Geistlich gesehen sehen sie auch danach aus. Sie haben ein wenig noch von diesem Gerichtsfluidum um sich. Sie sind nicht völlig gestorben in Christo. Deshalb auch dieser unbedingte Wunsch, noch einmal ins Gericht zu kommen. Wir wissen genau, dass Christus für uns gestorben ist. Und wie könnte Gott solches, was durch seinen Kreuzestod freigesprochen worden ist, noch einmal ins Gericht bringen? Dann wäre also, sagen wir es ruhig, dann wäre Golgatha unvollkommen. Nicht wahr? Es hätte ja noch einer Erweiterung der Gerichtssprache bedurft. Dann hätte Christus nicht für uns das Gericht auf sich genommen, in der Weise, wie es göttlich vollkommen ausgesprochen ist. Sie hat also die Karmesinschnur sofort ins Fenster gebunden. Und die zwei, die gingen dann weg. Stracks ins Gebirge, wie es ihr gesagt worden, und blieben da selbst jene 3 Tage, bis die Nachjagenden nun wieder zurückgegangen waren. Und wir haben hier auch wieder wunderbare Bilder enthalten, die auf unsere Zeit, auf unsere heutige Zeit übertragen, so manches uns erkennen lassen. In Vers 23, nachdem die beiden zurückgekehrt waren, stiegen sie vom Gebirge herab und gingen hinüber und kamen zu Josa. Das hinüber deutet die andere Seite des Jordan an. Sie waren über die Furten, über den Jordan gekommen. Sie gingen wieder hinüber und erzählten ihm alles, was ihnen begegnet war. Und ihre Botschaft, die sie mitbrachten zu Josua, ist folgende. Jehova hat das ganze Land in unsere Hand gegeben. Und auch sind alle Bewohner des Landes vor uns vertagt. Gott hatte das ja auch vorher geredet, dass sie es einnehmen würden. Aber interessant ist doch, wie Gott hier mit diesen 2 Kundschaftern ist. Und weil sie auf dem Herrn vertrauten, ließ Gott sie benutzt werden für die positiven Aussagen hinsichtlich Israels. Ganz anders, wie es bei den 12 Kundschaftern war, die durch Mose ausgesandt wurden. Und so haben wir jetzt einen Blick auf uns, in unsere Zeit, in unsere Situation, dass der Feind vor uns vertagt ist. Ich darf es noch deutlicher sagen. Es geht hier, unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, sagt Paulus im Epheser Kapitel 6, Vers 12. Er ist nicht wieder Fleisch und Blut, sondern, dann wird es gesagt, wer der wahrhaftige Feind ist. In dem Augenblick, wo wir ganz klar mit Jesus gehen, ist der Feind vor uns vertagt. Er hat eine ungeheuerliche Angst. Und zwar hat er eine Angst und zittert, wie jene in Jericho, und zwar, wenn wir unsere Gebete mit einem tiefen Glauben verbinden. Und darauf kommt es an. Und davor hat er Angst. Und da zittert er. Deshalb ist das ganze Augenmerk des Feindes darauf gerichtet, uns im Unglauben, im Ungehorsam, in der Sünde bewegen zu lassen. Wenn ihm das gelingt, dann braucht er nicht zu zittern, dann braucht er keine Angst zu haben. Aber er hat eine furchtbare Angst, weil er weiß, dass hinter unserem Glauben, hinter unserem Gebet, ein mächtiger Gott steht, der Mauern Jerichos zum Einsturz bringen kann, ohne menschliche Kraft. Und das ist das Wunderbare, dass Christus derselbe gestern wie heute ist. Vertraust du diesem Herrn? Ist dir... Es wird mir klar, und immer wieder aufs Neue durch den Geist Gottes klar, dass wir nicht sagen können, ich glaube, was die Bibel sagt, ich halte schon dafür, dass das wahr ist. Um das geht es hier nicht. Der Glaube ist eine Verwirklichung, sagt Gottes Wort in Hebräer 11,1. Wenn die Dinge, die wir glauben, nicht in die Wirklichkeit umverwandelt sehen, ist es in uns nicht so bestellt, wie Gott es will. Dann zittert der Feind nicht, dann wird es umgekehrt, dann zittern wir vor dem Feind. Das ist der Aspekt, dass wir heute in der Seelsorge immer wieder hören müssen, wenn ich allein bin, habe ich Angst. Wenn es dunkel wird, habe ich Angst. Ich weiß selbst nicht vor was, aber ich habe Angst. Das ist ganz klar. Weil unser Glaubensleben nicht in Ordnung ist, da kommt Angst herein. Dann macht der Feind uns bange, wisst ihr? Das haben wir wahrhaftig nicht nötig, uns vom Feind bange werden zu lassen. Ich wüsste nicht warum. Wir haben einen lebendigen Gott hinter uns. Er hat alles in der Hand, wisst ihr? Vor ihm gibt's keine Hindernisse. Für ihn gibt's keine Probleme, schon gar nicht für, hinsichtlich unseres menschlichen Lebens. Absolut nicht. Ich wüsste nicht, in welchen Dingen. Und dann hat er gesagt, Jehova hat das ganze Land in unsere Hand gegeben. Eine Sache des Glaubens. Das Ganze. Wir betrachten uns, ein jeder persönlich, als Land angesprochen. Und so will der Herr Jesus uns gänzlich, er will, dass gänzlich durch unseren Gott alles in Besitz genommen ist. Das heißt, dass wir alle Gebiete unseres Lebens dem Herrn ausliefern. Wenn wir für uns zurückbehalten, sind wir Menschen, die den Weg des Gerichtes gehen, weil wir die Rettung in Jesus vernachlässigen. Und der Jesus möchte nun einfach an uns binden, dass wir solche der Welt gegenüber darstellen, die erfahren haben die wunderbare Rettung, wie einstmals Rahab. So hat er auch uns aus dem Zeitlauf dieser Welt herausgerettet und hat uns in seine Gegenwart gestellt, um für ihn, nicht mehr für uns selbst, sondern für ihn da zu sein. Und das bedarf einer absoluten, einer ganzen Hingabe an den Herrn Jesus. Und eine Liebe zu ihm, zum Herrn, die erbeten sein muss, die erbeten werden sollte. Und deshalb, wenn wir diese Liebe des Christus nicht in unseren Herzen haben, dann zieht Furcht ein. Deshalb sagt die Bibel Gottes Wort, wer sich fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir sagen solchen in der Seelsorge gleich auf den Kopf zu, Bruder oder Schwester, du musst in der Liebe des Christus wandeln. Wenn du dich fürchtest, bist du nicht in der Liebe Gottes. Und der Herr möchte uns einen Prüfstein heute ans Herz binden, um uns selbst, ein jeder sich selbst zu prüfen, vor den Augen Gottes, wie der Herr uns sehen mag, hinsichtlich unseres Glaubens, unserer Jesus-Nachfolge, unseres Wandels als Zeugnis der Welt gegenüber und wie wir gefunden werden im Gebet, in der Hingabe, in der Liebe, die Gott uns gegeben hat, durch Jesus, unseren Herrn.